Hallo, ihr hört das Freifunkradio aus Berlin. Heute eine Vorproduktion und wir gehen in die Historie von Freifunk und haben hier den Werner, ein Mitbegründer oder der Mitbegründer, wie soll man sagen?
Nee, Mitbegründer nicht. Mitbegründer waren die Berliner. Mhm. Da waren die Iris dabei, da war der Jürgen Neumann dabei und die Monique. Nur die brauchten dann irgendwann sowas wie einen Hostmaster, einen Provider. Weil irgendjemand muss die Technik ja machen. Und dann kam sie auf mich, eigentlich zum sehr ungünstigen Zeitpunkt, weil ich damals Oberkante, Unterlippe, kurz vor dem Herzinfarkt war. Und konnte aber, nachdem sie mir versichert haben, dass das Ganze ein basisdemokratisches Projekt werden soll, nicht Nein sagen. Und dann habe ich am Anfang alles gemacht und sukzessive Funktionen abgegeben. Da gab es eine Zeit, da wurde mit Zope Content Management System produziert. Gab es alle möglichen Techniken, die wir da durchlaufen haben. Und der Trick dabei, dass das Ganze bis heute funktioniert hat, war meiner Meinung nach, dass wir uns viel Gedanken darüber gemacht haben, was wir nicht implementieren. Also das Weglassen war eigentlich der Trick.
Ist so beim Programmieren auch so, ne? Wenn man da einen Code betreut, in dem 15.000 Zeilen drin sind, ist es gut, wenn man 10 Zeilen hinzufügt und 80 weglassen kann.
Es gibt dazu ein berühmtes Zitat vom Linus Torvalds, der mal gesagt hat, about optimization, don't.
Ich dachte, da kommt jetzt irgendwie, der Code ist dann perfekt, wenn man nichts mehr weglassen kann.
Nee, musste ich da eher eine einfache Regel halten.
Ja, also du hast quasi mitgeholfen, die erste Website für Freifunk zu betreiben und einige andere Services. Bis heute bist du ja noch am DNS für freifunk.net beteiligt. Und jeder, der eine Subdomain im Freifunk.net-Umfeld haben möchte, hat indirekt zumindest mit dir zu tun.
Früher oder später, ja. Und das mit den Subdomains ist ja immer so eine Sache. Vor allem, wenn zwei in einer Stadt die gleiche Domain wollen. Das hat man ein paar Mal. Und da gab es auch richtig Streit, vor allem im Süden der Republik. Da ist es besonders beliebt, zum Beispiel. Ja. Und einen Fall gab es auch, da wurde einem eine Domain weggenommen. Und das war Regensburg. Und okay. Wo einfach nach mehrfacher Aufforderung die Werbung nicht oder mit Freifunk nicht für eigene kommerzielle Produkte zu werben, keine Einsicht da war. Und da haben wir dann einmal auch weggelassen. Aber das ist über 10 Jahre her. Und seitdem gab es manchmal immer wegen Musik, warum das eine nicht geht und das andere schon. Es ist ja vielleicht einmal aufgefallen, es gibt keine einzige E-Mail-Adresse unter @freifunk.net. Also wir haben quasi alles weggelassen, was irgendwie nach Privileg aussieht, was irgendwie nach Zentralkomitee riecht, alles weggelassen, um auch in der Art und Weise, wie wir das umsetzen, möglichst viel Basisinitiativen zu fördern und dass die dann auch möglichst schnell zur Potte kommen und in die Gänge kommen, wenn sie einen eigenen Nameserver zum Beispiel betreiben können. Die Hälfte unserer Einträge im Domain-Name-Service sind Delegierung an Name-Server. Wir haben nur die Anforderung gehabt, dass es zwei sein müssen, dass sie redundant sein sollen, also sollen mit ganz großen...
Ist ja auch technisch sogar so vorgesehen.
Ja, aber wir hätten natürlich auch anbieten können, dass wir den Secondary spielen.
Ah, okay.
Und da hätten wir besser sein können. Aber gut, Fehler macht man dann draus.
Ja, aber das läuft ja so ganz gut. Aber wir haben tatsächlich E-Mail-Adressen, die auf Freifunk.net hören, aber das sind natürlich Mailinglisten und die... Das ist ja dann nicht, du meintest ja persönliche E-Mail-Adressen, die für einzelne Nutzer irgendwie.
Nee, ich meinte eher die Organisations-E-Mail-Adressen, die berühmte Info@, die gibt es bei uns nicht.
Doch.
Ja? Wer hat die eingerichtet? Kam hier überhaupt hin? Wo pointert denn der MX hin? Kann da mal jemand gucken?
Das ist eine Mailingliste.
Ah, ja. Na, dann ist in Ordnung. Ja. Dann ist ja etwas, was im Allgemeinbesitz ist. Wenn es eine Mailingliste ist, ist es immer in Ordnung. Und wenn die Zugänge zu dieser Mailingliste einfach sind, dann sind wir wieder bei unserem Konzept und dann passt das auch.
Genau, ich glaube, alle E-Mail-Adressen sogar, wie heißen die, Webmaster oder Host Master oder sowas, die man gelegentlich für DNS-Verifikationen braucht, die sind auch alles über Mailinglisten eingerichtet.
Ja, und die eine oder andere kann auch sein, dass die nach Def0 geht.
Ja.
Vielleicht noch ein Sort oder ein Tar vorher, aber sie gehen doch. Ja, also das mit den Mailinglisten, das hat sie, die hat am Anfang, glaube ich, auch, das waren Mailman-Listen, normale, aber als es explodiert ist, war klar, man muss das verteilen. Also ein Stück weit hat also die basisdemokratische Orientierung von Freifunk, die ich mir einerseits gewünscht habe und auch wegen zur Bedingung gemacht habe, dass ich da mitmache, auf der anderen Seite das befördert, dass ich nur faul sein musste, und, um zu erreichen, dass es dann auch umgesetzt wird. Also einfach reduzieren. Und heute mache ich noch gerne den DNS. Es ist das eingetreten, was wir befürchtet haben. Das muss man auch schon aussagen, dass es so einen kleinen Split gibt zwischen denen, die jetzt rein der Technik wegen das machen, und denen, denen es um soziale oder auch um politische Inhalte geht. Die Trennung, die ließ sich nicht vermeiden, aber bisher hat es auch immer wieder konvergiert. Und wenn jetzt Leute des Freifunks sozusagen als Praktikum verwenden, wie werde ich ein erfolgreicher Internetprovider, dann sollen sie das machen, dann ist das in Ordnung. Aber die Hauptausrichtung bleibt schon immer noch das, dass wir die Basisinitiativen fördern. Und ich habe jetzt heute die Sendung über Bodensee angehört und fand das also ganz toll. Ja, also das ist das gleiche Prinzip nach 15 Jahren.
Genau, das macht mir auch immer wieder Hoffnung, dann solche Communities zu sehen und zu finden, die das genauso auch leben und da echt viel Arbeit reinstecken, auch andere Sachen als nur Technik zu machen. Also Treffen organisieren, Camps organisieren, jetzt auch in Oldenburg ist ja genau das Gleiche, dass da auch das Festival organisiert wird. Das freut mich immer wieder, wenn es dann nicht nur darum geht, blind Router aufzustellen, sondern die soziale Komponente hochleben zu lassen.
Stellt jemand blind Router auf?
Habe ich schon gehört.
Okay.
Wobei wir ja schon einen gewissen Wandel haben. Durch die Störerhaftung haben wir ja einen extremen Zulauf an Usern, und es ist so, dass diese Leute da bestimmt was mitnehmen von diesem Community-Gedanken und dass sie schon auch eine Position haben, die da anknüpfungsfähig ist, aber dass sie schon auch andere Vorstellungen davon haben, was Freifunk ist. Und das ist es tatsächlich auch die Mehrheit der Leute, die jetzt aktiv sind. Also nicht so die, also die Leute, die das schon seit 15 Jahren oder länger machen, sehen das sicherlich anders als die Leute, die jetzt in den letzten 3-4 Jahren im Zuge dieser Welle, wenn wir eine regelrechte Freifunkwelle jetzt erfahren, da dazugestoßen sind. Es ist für mich ein interessantes Experiment, was dabei rauskommt. Und wenn die Störerhaftung dann gesellschaftlich nicht mehr so relevant ist, und sieht dann ja danach aus, was dann da draus wird. Also das ist für mich eine offene Frage.
Ja, schon immer interessant, wie gewisse gesellschaftliche und politische Entwicklungen dann auf einmal anfangen, die Menschen zu bewegen. Und das kann ganz so weitergehen eigentlich. Ne?
Na, in den Anfängen hat es ja die Menschen auch bewegt, dass sie zum Beispiel ganz schwer Internet bekommen haben oder dass es einfach teuer war und man sich irgendwas auch gesucht hat, um das gemeinsam zu erreichen, zu teilen. Und
ich glaube, das war der subversive Akt der Telekom schlechthin, dass sie in Ostberlin kein DSL angeboten haben. Das war ja fantastisch. Es gab ja außer Glasfaser und ISDN gar nichts. Und da kann ja natürlich dann etwas entstehen. Aber ein bisschen Ironie beiseite. Ich denke, dass man heute jetzt auch einfach mit der Tatsache, es gibt Internet umsonst, in den Städten holst du da niemand mehr vom Hocker. Das ist, jeder springt da drauf. Zwar immer mit einem kommerziellen Konzept, das dann mehr oder weniger schlecht funktioniert, meistens nicht. Wenn ich mir jetzt, wenn ich in München oder hier in Berlin rumlaufe und gucke mir, was gibt es da alles an offenen Netzen, wo ich jetzt einfach mit Internet habe in irgendeiner Form. Meistens schalten sie dann noch irgendeine Page davor, wo sie dann, damit sie ein bisschen beim Tracken mitverdienen können. Das reißt niemand mehr vom Hocker. Eher ist es dann schon, glaube ich, die Frage der Anonymität, der Möglichkeit, unzensiert seine Meinung zu sagen, wozu ein Stück weit auch Anonymität gehört. Und das, glaube ich, behält seinen Reiz und das ist auch notwendig. Und wir werden auch als Menschheit nicht überleben, wenn wir nicht in irgendeiner Art und Weise uns wieder selbst ermächtigen, einfach die Kommunikation, die wir pflegen, so durchzuführen, wie wir uns das vorstellen, und ohne dass also ein Souverän, ein Mächtiger uns dabei reguliert.
Ja, ich denke auch, dass diejenigen auch immer dabei sein werden, die einfach Spaß daran haben, mit Technik zu spielen oder überhaupt Netze aufzubauen und ihre eigenen Sachen oder wirklich eigene Kommunikationskanäle zu schaffen, die von niemand anderem kontrolliert werden können sie vielleicht schon, weil kann ja jeder mitmachen, aber die von niemandem eingeschränkt werden können in so einer Art und Weise, dass man sie nicht mehr nutzen könnte.
Na, wir haben ja als Gesellschaft im Moment eine Phase, wo ein rechtspolitischer Wandel eingeläutet wird, dadurch, dass die Medien überbordend über Terrorismus berichten und die Leute dann in so eine Angst- und Paniksituation versetzt werden, indem sie einfach blindlings Abbau ihrer Bürgerrechte zustimmen. Und es mag sein, dass viele Leute das mittragen und dass in der veröffentlichten Meinung da gar nicht so viel Kritik daran vorgetragen wird. Aber viele Leute stört das doch empfindlich und vielleicht motiviert, dass die Leute doch unter dem Label Freifunk da auch dagegen politisch vorzugehen, dagegen aktiv zu werden. Das wäre so meine Hoffnung. Also, dass das passiert, ist kann ja auch nicht so weitergehen. Ich war bei so einer Diskussionsveranstaltung dabei, da war der Chef vom Berliner Verfassungsschutz und ich habe zu ihm gesagt, ja, aber wir tun so überbordend viel wegen gut Dutzend Toten jetzt 2016. Natürlich ist es um jeden Menschen schade, aber wir haben zwischen mindestens 15.000 Tote durch Krankenhauskeime jedes Jahr nur in der Bundesrepublik Deutschland. Also wenn
in Bremen wird die Klinik abgerissen.
Wirklich, deswegen? Ja, also wenn wir mit der gleichen Vehemenz dagegen vorgehen würden, da würden wir viel mehr erreichen, als wenn wir das Grundgesetz aus dem Fenster schmeißen und den Rechtsstaat zu einem obrigkeitlichen Willkürstaat umwandeln, was jetzt gerade passiert. Und der Konservatismus hat ja die Eigenschaft, die Konservativen trauen dem Menschlichen nicht. Das ist der wesentliche Zug des Konservatismus. Und deswegen wollen die Konservativen immer die Menschen einhegen und kontrollieren und auch bestrafen, wenn sie nicht wohlgefällig sind. Und mit dieser Ansicht bin ich definitiv nicht d'accord. Da bin ich nicht einverstanden. Von da bis zu extrem rechts, dass man Menschen für lebensunwert erklärt, ist es dann kein allzu weiter Weg mehr. Und deswegen muss man sich auch nicht wundern, dass der Gauland irgendwie, wie viele Jahre war der Mitglied in der CDU und nicht bloß ein kleines Mitglied und mit welchen Sprüchen der jetzt hochkommt. Aber gut, jetzt bin ich sehr weit ins Politische abgedriftet.
Hat sich die AfD eigentlich schon mal zu Freifunk geäußert?
Mir ist nichts bekannt. Wir hatten ja auch...
Dass sich Freifunk zur AfD äußert, ist überflüssig.
Ja. Aber es gibt ja den Digitalomaten und da sind ja 6 Parteien dabei. Die AfD ist nicht dabei, weil sie nicht geantwortet haben. Da waren auch 2 Freifunkfragen darunter und die AfD war die einzige Partei, die nicht geantwortet hat auf die Anfragen der Macher des Digitalomaten.
Die sind von dem Begriff verwirrt wahrscheinlich.
Das kann sein.
Sie operieren ja selber mit dem Begriff der Freiheit ganz gerne.
Ja, für sich selber. Also die Freiheit, andere Menschen irgendwie zu diskriminieren, ist ja auch eine Freiheit, ne?
Ja.
Die will man ja gerne ausleben. Und sie pochen auf die Pressefreiheit, nur möchten sie natürlich die Pressefreiheit gerne auch wieder einschränken, wenn da jetzt was drinsteht, was ihnen nicht passt. Also ich meine, wir brauchen... Eigentlich muss man mit vernünftigen Menschen muss man nicht über die AfD reden und mit denen, mit denen man eigentlich drüber diskutieren müsste, mit denen kann man wohl schlecht diskutieren.
Ich habe ein Stück weit absichtlich den Bogen geschlagen. Ich erinnere mich nämlich, dass es mal eine rechte Gruppierung gab, die bei Freifunk mitmachen wollte. Erinnert ihr euch da noch? Also das war,
glaube ich, ich weiß nicht, ob es eine Gruppierung war, das war eine Einzelperson aus irgendwo aus Brandenburg, glaube ich, wo wir dann im Nachhinein erst gesehen haben, was er so für Bestrebungen hat. Und er hat sich aber auch tatsächlich nicht sonderlich gut angestellt, da sich ins Freifunk-Universum zu integrieren. Also das ist schon von vornherein zum Scheitern verurteilt gewesen damals.
Weil wir haben es ja bei Freifunk vermieden, sozusagen unsere politischen Ansichten zu verschriftlichen. Ne? Wir haben also nie irgendein Manifest verfasst oder dergleichen, sondern das ist entstanden aus dem Projekt selbst heraus.
Ja, das Einzige, was es gibt, ist das Memorandum of Understanding,
genau,
wo wir uns auch tatsächlich gegen Rechtsextremismus und Nazis ganz explizit aussprechen. Mhm. Also da scheinen so ein paar politische Ansichten schon durch, aber es ist richtig, ansonsten versuchen wir uns aus Parteiprogrammen herauszuhalten und wollen uns auch ungern von Parteien instrumentalisieren lassen, wenn es darum geht, in irgendeiner Stadt Sachen zu machen, und dann sind es die Grünen gewesen, die Freifunk in der Stadt verbreitet haben und so weiter. Die Versuche, die gab es ja, glaube ich, schon einige Male in verschiedenen Städten.
Haben aber wieder abgenommen.
Ja, die Piratenpartei hat ja auch versucht, so Freifunk in dem Sinne so ein bisschen zu okkupieren. Natürlich immer so, ja, wir fördern das, aber natürlich halt auch, um sich da damit gleichzusetzen und eben halt auf dieser Welle mitzureiten. Ich habe selber einen Google Alert bei Google News eingerichtet, muss ich gestehen. Und immer wenn irgendwo in der Presse über Freifunk geschrieben wird, dann kriege ich einen Alert. Und so habe ich dann halt auch mitbekommen, dass es, glaube ich, eine oder zwei CSU-Kreisverbände gibt, die halt selber für Freifunk sind und so. Und dann Freifunk einsetzen. Ich glaube, im Fränkischen ist das da der Fall. Also ist man eine Partei, die auf Bundesebene dafür eintritt, irgendwie Internet nur gegen komplette Überwachung und immer alles Urheberrecht und so, kommen dann auf die Idee, wir brauchen das in unserer Kommune als Standortvorteil, und dann benutzen wir halt Freifunk wegen der Störerhaftung, die sie dann auf Bundesebene so vehement vertreten. Also es hat schon einen bestimmten, also nicht wirklich witzig, aber es ist doch manchmal ein Lächeln wert.
Ich finde es ja mal schade, ich kann nicht in Oldenburg dabei sein. Kannst du da was dazu sagen, was da stattfinden soll? Weil das kommt ja jetzt nächsten Monat schon, ne?
Kann ich zum einen auf die letzte Sendung verweisen. Ach, dann ist es ja schon vorbei, stimmt.
Dann kannst du jetzt erzählen, wie es in Oldenburg war.
Wie es in Oldenburg gewesen sein wird.
Genau. Futur 3.
Ja. Der ist nur für den BER da, der Futur 3. Ja, das Event in Oldenburg soll so einen ähnlichen Charakter haben wie das Wireless Community Weekend in Berlin. Einfach so als Unconference ein bisschen gestaltet. Es gibt da einen Hackspace und einen Workshop-Raum und bestimmt auch einen Grill. Keine Spree, ich weiß nicht, so genau kenne ich die Lage dort vor Ort nicht. Es wird auf jeden Fall ein Rummel organisiert sein für das Festival zum 410. Mal, irgendwie so ein ganz traditionelles Ding, und Ich bin auf jeden Fall gespannt auf Oldenburg. Ich war noch nie da. Bist du denn zum 34C3 dabei?
Leider nein.
Auch nicht, schade.
Ich fahre sonst liebend gern zum 24C3 hin, aber 34C3. Ich mache einfach nicht nur Freifunk.
Ja.
Und bin auch ganz froh, dass es ein wenig reduziert hat, weil wenn man immer nur eine Sache macht, dann verliert man einen Blick für anderes.
Mhm.
Und es ergeben sich ja auch immer Chancen. Also wenn man jetzt bei diesen Mietshäuser-Syndikats-Versammlungen mal auftreten, dann kommt bestimmt auch eine ganz interessante Klientel dazu. Alles nicht mehr die Jüngsten wahrscheinlich, aber doch recht erfahren.
Ja, aber gerade für so Hausprojekte ist ja Freifunk an sich dann auch wieder interessant.
Ich freue mich drauf,
ja. Genau, das ist dann im Dezember, da gibt es hier in Berlin.
8. bis 10. Dezember, ja. Mehringhof, Schule für Erwachsenenbildung.
Hm. Ja. Warst du eigentlich zu deinem Freifunkstart in Berlin, oder warst du dann damals auch schon in München
gewesen? Ich war da schon in München. Ich bin 2001 nach München, 10 Tage bevor die Türme in New York zusammengefallen sind. Und das war, wann haben mich die angesprochen? Das dürfte Mitte 2012, Ende 2012 gewesen sein. Und 2002. Mhm. Und 2003 ging's dann tatsächlich los.
Genau, da gab es ja dann erst den Namen Freifunk. Vorher gab es ja, wurde der Name ja noch nicht, war der Name noch nicht bekannt.
Ganz genau, ja, ja. Und es war auch über die Struktur der Technik noch so gut wie gar nichts festgelegt. Das hat sich dann erst im Laufe der Zeit alles ergeben, und Ich war damals eigentlich eher der Meinung, dass ich gesagt habe, wir müssen das konzeptionell vordenken. Das hing einfach damit zusammen, dass meine Jobs auch immer damit verbunden sind, jetzt irgendwie IP-Netze und Infrastrukturen zu planen. Und da hätte ich mich aber selber ins Knie geschossen damit. Das war ganz richtig so, dass man erstmal einfach losgelegt hat und sich und dann hinterher sich aus dem Baukasten des Internets bedient hat und Strukturen gebaut hat.
Ja, das Chaotische in Freifunk ist ja auch ein Stück weit erhalten geblieben zum Glück und hilft uns, glaube ich, auch immer wieder neue Entwicklungen mitzunehmen dann.
Es beschwert sich auch niemand drüber, oder?
Es gibt hin und wieder mal Leute, die sich wünschen, dass das alles viel einfacher ist und viel
ordentlicher.
Genau, aber es funktioniert ja trotzdem und dadurch, dass das Ganze auch dezentral aufgebaut ist und die Communities vor Ort quasi die Hilfe leisten und Support geben, nur so kann es funktionieren. Anders hätte das ja nie funktionieren können in so einer Verbreitung.
Ich glaube, dass es mit ein Grund ist, dass wir uns politisch ein bisschen aus dem Fenster lehnen können, weil wir eine dezentrale Struktur haben, die einfach nicht erledigbar ist. Du glaubst es
doch. Naja, also ich möchte nicht in die Verlegenheit kommen, dass Leute ihre Freiheit und ihr Leben riskieren, um so eine Infrastruktur zu verteidigen. Also jetzt, wir haben jetzt nicht in Deutschland so eine Situation, aber Leute, die in so sehr repressiven Ländern, also wie Ägypten oder so, solche Dinge tun, das würde mir so persönlich schon sehr wehtun, wenn ich wüsste, dass Leute für sowas ihr Leben riskieren oder ihre Freiheit riskieren oder am Ende gefoltert werden oder sowas. Also mit einer massiven Repressionswelle kann man sowas schon machen. Das ist ja Funk, also man kann ja sehen, wo es ist. Es ist natürlich nicht so leicht abzuschalten. Und also ich hoffe, dass es eher als Bewegung politisch wirkt, als dass wir nicht in so ein extremes Szenario hineinkommen.
Gut. Ich habe Kaffeesatz gelesen.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, in welche Richtung es jetzt weitergeht, wenn wir dann so Sachen wie Störerhaftung nicht mehr haben. Aber es gibt ja dann immer neue Themen und Probleme, die uns erreichen. Vorratsdatenspeicherung.
Ich habe übrigens mit jungen Leuten eine Erfahrung gemacht. Wenn man den Datenschutz vermitteln will, dann ist man ja sowas von 80 und das funktioniert sowieso nie. Aber in dem Moment, wo es darum geht, um die Kontrolle der Eltern, da sind die sowas von wach.
Eine kommt noch nicht zusammen.
Ja.
Also muss man das über diese Strecke aufziehen.
Ja, ich glaube auch. Also so eine Freifunk. Aber ist natürlich auch schwierig. Ich meine, da bist du ja im Erziehungsrecht drin. Ne? Das ist, macht man eine neue Baustelle auf, eine juristische. Ich weiß nicht, ob das so gesund wäre. Ja. Also die Leute, die bei Freifunk zu Freifunk kommen, sind in der Regel volljährig.
Ja, es gibt hin und wieder auch in den, also diejenigen, die zu den Events kommen, die ich treffe, sind meistens volljährig. Da habe ich, glaube ich, jetzt noch niemanden getroffen, der unter 18 wäre, aber ich glaube, in den Communities sind schon einige Schüler auch dabei. Es gibt auch Projekte an Schulen, wo sich wirklich WLAN-AGs gegründet haben oder die Schülersprecher sich dafür engagieren, dass in ihrer Schule irgendwie eine Art WLAN aufgebaut wird. Und wir sind in Berlin ja auch in einem Projekt mit den Medienkompetenzzentren, wo auch hauptsächlich Jugendliche anzutreffen sind, die noch nicht volljährig sind.
Also wenn ich jetzt nochmal 16 wäre und für 15 Euro gäbe es einen Router, mit dem man sowas Tolles wie so ein Netzwerk aufmachen kann mit den Nachbarskindern oder den anderen Jugendlichen, dann wüsste ich, was ich zu tun hätte.
Okay.
Und ich habe jetzt auch, war auf der Maker Fair in Hannover und da waren halt auch zwei so 16-Jährige, glaube ich, waren die in dem Alter ungefähr, die sich da ganz deutlich für das interessiert haben, was da, also es gab ja diesen Freifunkstand von Freifunk Hannover und ja, das fand ich schön, mit denen zu reden und denen so Sachen zu erklären. Ja, da entsteht dann halt dann vielleicht doch noch zusätzliches Netzwerk in irgendeiner kleinen Stadt in Süddeutschland, also im Dreiländereck, das finde ich so eine schöne Perspektive. Und ich meine, diese in dem Alter, dann lernt man ja extrem schnell und tolle Sachen.
Vielleicht müssen wir das auch ein bisschen mehr nach außen proklamieren. Bei uns braucht man keinen Personalausweis, um mitmachen zu können.
Ja. Sondern ich bin davon ausgegangen, dass das selbstredend der Fall ist und klar ist.
Schreiben wir zumindest überall, dass du dich registrieren brauchst und bedingungslos mitmachen kannst. Müsste man vielleicht irgendwie noch stärker nach außen transportieren. Dann
auch. Ich bin neulich gefragt worden, wie viele Seiten ihr bei Freifunk?
Das ist eine gute Frage. Das lässt sich, glaube ich, kaum beziffern. Also auf unserer Website sind jetzt, glaube ich, 420, 430 Communities eingetragen. Ich gehe mal davon aus, dass keine Community aus Einzelpersonen besteht. Also kannst du ja schon davon ausgehen, dass das eine hohe dreistellige bis vierstellige Zahl ist, die mitmachen, richtig aktiv, und Entwickler, das werden, denke ich, weniger sein, aber es ist trotzdem schon eine ziemlich beachtliche Zahl, die sich halt nicht so gut fassen lässt, weil wir eben so schön dezentral sind.
Also ich würde jetzt Kaffeesatz lesen und mal raten, dass es sicherlich pro Community 2 oder 3 aktive Leute geben muss, weil sonst entsteht sowas nicht. Ich glaube, eine Einzelperson alleine ist es nicht. Also ich würde tippen mal, dass die Zahl der Aktiven so über 1000 liegt, auf das Bundesgebiet hinweg gesehen. Also ich denke, dass es realistisch ist. Aber wie gesagt, das ist Kaffeesatzleserei. Empirisch belegbar ist es nicht.
Genau, aber wir freuen uns, dass wir einfach viele sind. Man sieht es ja auch immer auf Treffen, auf überregionalen Treffen, wie viele Menschen sich dann treffen und zueinander finden und kommen. Es sind auch jedes Mal neue Leute dabei und andere Leute. Also das wird auch nie langweilig, sich dann mit Freifunkern zu treffen.
Es hören ja zwischendrin auch immer wieder Leute auf. Ich muss aber sagen, dass auf der Seite, wo ich noch aktiv bin, nämlich bei den Subdomains, dass es äußerst selten vorkommt, dass welche gelöscht werden. Also es scheint auch zu funktionieren, dass quasi Leute nachwachsen und es dann übernehmen.
Ja, so richtig aktiv, dass eine Community ihr Treiben beendet hat, habe ich nur in Gießen mal mitbekommen. Die haben das ja richtig mit Pressemitteilung und allem drum und dran gemacht. Dann waren da mal irgendwie 2 Monate die Lichter aus und dann haben sich aber auch schon wieder neue Leute gefunden, die dann an der Stelle wieder weitergemacht haben. Und es kann natürlich sein, dass unter den vielen Subdomains, die wir vergeben haben, einige sind, die nicht mehr aktiv sind oder nicht mehr gepflegt werden oder dass in den Communities einfach nichts mehr passiert. Wir kontrollieren das ja auch nicht regelmäßig, ob da etwas passiert. Deswegen ist das schwer zu sagen. Hast du eigentlich eine Zahl, wie viele Subdomains wir vergeben haben?
Ich müsste jetzt greppen.
dann liefern wir die nach und schreiben sie in die Shownotes.
Unbedingt, ja, mache ich.
Es ist auch schon fast wieder rum.
Okay, die Zeit neigt sich dem Ende. Oh ja, so eine halbe Stunde ist immer ziemlich schnell vorbei.
Aber es hilft mich.
Genau.
Macht Spaß mit euch.
Ja, es ist auch die richtige Stelle, dir mal zu danken für die Arbeit, die du schon so lange machst und uns den DNS-Service bereitstellst und
dich darum kümmerst. Geht runter
wie Öl. Und dich darum kümmerst, dass die Server laufen. Du hattest ja neulich auch einen Serverumzug irgendwie in ein Rechenzentrum nach Frankfurt, der auch reibungslos ging. Und
Ja, die haben auch, da war ich direkt gar nicht beteiligt. Die haben gut gearbeitet. Also die waren, ich glaube, 2 Stunden waren wir weg. Konnten dann ein bisschen zwischencachen und mit ein paar Raspis das überbrücken und hat wunderbar funktioniert. Also ich bin da für die keine Werbung machen, aber bin ganz zufrieden, dass wir eine zentrale Kiste in der Hanauer Landstraße in Frankfurt unten drin haben und der Rest dann alles dezentral ist. Aber damals war es wichtig, 2003, dass man einigermaßen wie die Spinne im Netz sitzt. Heute ist es bei den Response-Zeiten und bei der Abdeckung eigentlich irrelevant. Aber das war damals, hatte schon viel geholfen.
Ja, das sind ja auch schon 14 Jahre jetzt ins Land gegangen, seitdem der Server DNS-Anfragen für uns ausliefert. Ja. Oder beantwortet, besser gesagt.
Ja, kann auch nochmal 14 werden.
Ja, gut zu hören. Okay. Genau, dann würde ich sagen, beschließen wir erstmal die Sendung. Vielen Dank, Werner, dass du uns besucht hast.
Wenn du noch unbedingt was loswerden willst, gerne.
Ich finde es hier in der Wagenburg wunderschön. Das ist ein Bastelparadies sondergleichen. Kann ich für 2025 mich auf die Warteliste setzen lassen?
Ach, wenn es es da noch gibt. Ich bin da skeptisch. Okay, also das war's mit Freifunkradio, denke ich mal, für den Oktober. Eine Sendung vorproduziert schon im September.
So schnell waren wir noch nie.
Ja, das in der Tat. Also vielen Dank fürs Zuhören und wunderbar, auch gutes Gefühl, auch jetzt schon die Sendung im Kasten zu haben. Vielen Dank an dich, Werner, und vielen Dank auch für den Support die letzten 14 Jahre. Und hoffentlich funken wir alle noch lange frei.
Tschüss.